ARD.
Prozent sind gut gemacht und der Rest ist schlecht.
So hart.
Ja.
Man vergisst gern, dass es auch um echte Menschen geht. Dass eigentlich jeder Fall, den man erzählt, auch ein echtes Schicksal beinhaltet. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das auch immer wieder in Erinnerung bringt. Auch als jemand, der sich sowas anhört, liest, anschaut.
Hören Sie gerne True Crime? Vielleicht haben Sie einen Lieblingspodcast oder eine Serie, die Sie in den Bann zieht? True Crime boomt und das ganz schön gewaltig. Live-Shows, Verbrechenspodcasts und Magazine für ein Millionenpublikum. Aber was fasziniert so sehr an echten Verbrechen und was macht diese Begeisterung mit den Angehörigen oder den Opfern? Darum geht's heute bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Hier sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen, ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten und ihre persönlichen Eindrücke. Ich bin Esther Stefan und ich freue mich, dass Sie zuhören. Und heute spreche ich mit meinem Kollegen Daniel Tautz. Hallo Daniel.
Hallo Esther, Tachchen.
Hi. Ich muss ja direkt mal zum Anfang gestehen, so Crime-Fälle haben mich tatsächlich noch nie so richtig abgeholt. Also ist jetzt auch egal, ob das wahr ist oder Fiktion. Bist du als Fan in diese Recherche gestartet?
Ist jetzt die Frage, ab wo wir Fans zählen. Aber ja, ich glaube, wenn man pro Woche 1-2 Stunden True Crime hört, kann man das schon bejahen. Also ich habe schon relativ viel True Crime immer gehört, auch verschiedene Formate, angefangen mit den, ich sag mal eher gesprächigen Podcasts, die von ihrer Recherche erzählen. Und habe dann aber irgendwann auch noch mehr die gemocht, die so ein bisschen Storytelling machen, die dich mit in dieses Setting, in das Szenario nehmen. Und gerade die kann ich jetzt aber nach dem Film nicht mehr so richtig hören. Da werden wir bestimmt gleich drauf kommen, warum.
Bist du so der typische True-Crime-Fan, kann man das sagen?
Es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Studien oder Statistiken, aber wenn du dir die anschaust, die es gibt, dann eigentlich nee. Weil 80-90% sind Frauen. Also es ist auf jeden Fall viel, viel mehr Frauen, die True Crime hören. Bei den klassischen Aktivitäten allerdings, da würde ich mitgehen. Also die meisten hören es beim Autofahren, beim Zugfahren oder beim Einschlafen. Das war bei mir auch immer so das Setting. Gibt es auch ganz spannende psychologische Muster, ne? Dass du gerade, wenn du dich eben in dieser wohligen, muckeligen Atmosphäre befindest, dass dir das dann nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl gibt, wenn du eben diese mega schaurigen, blutrünstigen Geschichten hörst.
Das ist mir total fern. Auch so diese Frage danach, was Leute so daran fasziniert. Wirklich das Letzte, was ich mir vorstellen kann, ist, mich abends gemütlich ins Bett zu legen und mir anzuhören, wie Leuten Gewalttätiges angetan wird.
Das ist auch ganz witzig, ne? Ich habe ja mit vielen True-Crime-Hörerinnen und Hörern gesprochen und jeder, der das sagt, sagt das auch mit so einem Lächeln und so ein bisschen ertappt. Ja, ich höre das ja gerne zum Einschlafen. Also wenn man es ausspricht, ist es einfach irgendwie absurd, dass man gerade dabei besonders gut entspannen kann. Aber es ist tatsächlich so und da hören es auch die meisten.
Und das ist auch das, was Leute fasziniert, dass sie auf eine, von meiner Perspektive aus weirder Art, besonders gut entspannen können?
Da gibt es natürlich viele Gründe. Einer ist zum Beispiel auch das psychologische Verstehen eines Täters. Wie kommt das dazu, dass Menschen so werden? Wie kommt es zu spektakulären Fällen? Wie driften Menschen so ab, dass sie zu solchen Handlungen, die man ja eigentlich nicht nachvollziehen kann, um da sozusagen dahinter zu steigen? So ein psychologisches Interesse ist da auch bei vielen vorhanden. Und natürlich, und das macht ja die meisten True-Crime-Fälle aus, es sind so krass absurde Fälle, also absurd ist vielleicht das falsche Wort, aber es sind so unvorstellbar grausame Geschichten, dass die einen einfach dadurch in den Bann ziehen, dass sie so außergewöhnlich schrecklich sind.
Wie bist du an dieses Thema eigentlich rangegangen? Hattest du Hypothesen, mit denen du drangegangen bist, zu sagen, das ist alles überzogen? Am Ende geht es in deinem Film ja auch ganz viel um die Kritik an True-Crime. Was waren so deine Ausgangspunkte, um dich dem so anzunähern?
Mal die Initialzündung war, ich weiß nicht, kennst du die Jeffrey Dahmer-Doku? Ist es ja nicht, aber die fiktive Serie über den realen
Fall. Ich habe sie nicht gesehen. Sie wurde mir vorgeschlagen natürlich und alle haben drüber gesprochen, das habe ich mitbekommen, aber ich habe sie nicht gesehen. Nee.
Um alle mal mit kurz reinzuholen, also ein Serienkiller aus den USA, wirklich absolut krasse Taten, hat einen Haufen Männer, einen Haufen Menschen getötet, hat die aber auch bei sich dann in der Wohnung zerlegt, gegessen teilweise. Wahnsinn. Und diese Serie lief halt riesig groß auf Netflix, kam total gut an. Und dann bin ich über diesen offenen Brief gestolpert, der Familien, der Angehörigen, der Opfer. die für diese Serie nicht kontaktiert wurden, die nicht angesprochen wurden. Und da werden ja ihre toten Söhne werden da dargestellt. Und das führt am Ende zu einem riesigen Hype rund um diesen Täter. Leute lassen sich Jeffrey Dahmer tätowieren oder gehen zu Karneval als Jeffrey Dahmer. Und die haben eben zum Boykott dieser Serie aufgerufen. Und das war für mich so der Klickmoment, wo ich dachte, ja krass, natürlich, da stecken ja überall Familien dahinter, da stecken Angehörige dahinter. Und die werden gar nicht immer einbezogen, die werden gar nicht immer gefragt. Die haben gar nicht unbedingt die Kontrolle über das, was mit ihrer krassen Familiengeschichte passiert. Das war für mich so ein Moment, über den ich dann lange nachgedacht habe. Und dann war das der Startpunkt, mal zu sagen, es gibt viele Filme zum Thema Faszination, True Crime, aber eben noch keinen, der so richtig kritisch mal draufblickt, was macht das mit den Opfern und Angehörigen. Und deshalb dieser Film.
Da gibt es aber auch noch mehr Kritik. Es geht nicht nur darum, wie nehmen das Angehörige Opfer wahr, sondern es gibt auch noch mehr, was problematisch sein kann an True Crime-Formaten, ne?
Natürlich, das ist das eine. Was kann das bei den Leuten auslösen, die es betrifft? Entweder ganz direkt oder auch nur halb direkt. Was kann das bei Leuten wieder hochholen? Aber auch so eine Art Täterkult, den man manchen Formaten, manchen Folgen zumindest vorwerfen kann, wo man auch fragen kann, ist da vielleicht eine Verschiebung, ist da ein Ungleichgewicht dazu, wie viel auf die Täter, auf die Täterinnen und ihre Perspektive geblickt wird und wie wenig am Ende auf die Opfer- und Angehörigenperspektive. Und wenn so ein Fall erzählt wird, hat man das Gefühl, das ist jetzt irgendwie alles abgeschlossen, Täter ist vielleicht verurteilt, wie auch immer, jetzt erzählt man das. Aber für die Familien und für die Angehörigen geht das Ganze ja weiter. Da ist der Fall ja, der wird nie richtig abgeschlossen sein und wird stattdessen immer wieder aufgewärmt, immer wieder hochgeholt. Und die Zahl der Formate steigt ja massiv, die Zahl der Plattformen, auch auf TikTok ist das gerade ein Riesending zum Beispiel, die lässt der Fall nicht los. Und das fand ich wichtig, sich das mal anzuschauen.
Dann lass uns mal über einen dieser Fälle sprechen, wo das eben immer wieder aufgewärmt wird. Du hast einen Privatermittler getroffen, der sich beruflich mit dem Fall Lars Mittank beschäftigt, der 2014 in Bulgarien verschwunden ist. Was ist Lars passiert?
Also die Kurzfassung ist, Lars ist mit seinen Kumpels vor ziemlich genau 10 Jahren, im Jahr 2014 war das, nach Bulgarien geflogen, nach Varna. So klassischer Party-Saufurlaub, eigentlich überhaupt nicht sein Ding, aber der ist damit reingerutscht, ist da mitgefahren und unter diversen Umständen hat er da einen Schlag aufs Ohr bekommen. So Trommelfell gerissen und er konnte nicht mit seinen Kumpels zurückfliegen. Heißt, die sind zurückgeflogen, er hat gesagt, nee Leute, ich bleib noch hier, musste das mit dem Arzt noch abklären und so. Und ist dann erstmal alleine in Bulgarien geblieben. Und ab da häufen sich so ein bisschen die mysteriösen Umstände. Der hat ein Medikament verschrieben bekommen, das Halluzinationen auslösen kann. War dann aber auch in einem Hotel, wo zumindest aus seinen Schilderungen heraus, die er seiner Mutter noch am Telefon geschildert hat, gruselige Dinge passiert sein sollen. Das Ganze mündete dann darin, dass er am Flughafen von Überwachungskameras gefilmt wird, wie er am Schluss aus dem Arztzimmer rausrennt, in einem wirklich Wahnsinnssprint über den Flughafenvorplatz rennt, über einen Zaun springt. Und das waren die letzten Bilder, die es von ihm gibt. Und der Fall ist seitdem in True Crime virulent und spielt auch jetzt gerade wieder aktuell eine ganz große Rolle.
Was macht den für True Crime spannender als andere Fälle?
Na, ich glaube, das eine ist, dass es ein Cold Case ist, also so ein ungelöster Fall, wo es Mysterien gibt, wo Leute ins Spekulieren kommen, wo sie überlegen, was könnte in dem Hotel passiert sein, war da wirklich wer hinter ihm her, wo Leute verschiedene Theorien verfolgen und ich glaube, das steckt in vielen von uns drin, da zu spekulieren, zu mutmaßen. Ich glaube, viele können sich da auch einfach so ein bisschen reinfühlen, weil sie irgendwie selbst eine Abifahrt hatten an entweder auch die Goldküste oder woanders hin oder so einen jugendlichen Partyurlaub kennen viele und dann eben die Vorstellung, krass, was wäre, wenn das einem aus meinem Freundeskreis passiert wäre oder wenn ich die Person wäre, die nicht zurückgekommen ist.
Wie ist denn das eigentlich der Rainer, dieser Privatermittler, den du getroffen hast, dem du den Namen Rainer gibst? Stellt der fest, dass das vielleicht auch Ermittlungen behindern kann, wenn sich so viele Leute um einen Fall kümmern, den er versucht aufzuklären? Sagt ja auch, es sind so Hobbydetektive mit am Start.
Wir kriegen Anfragen aus jedem Land der Welt, muss ich wirklich so sagen. Aber am schlimmsten sind die Deutschen, weil die Deutschen berichten einfach. Die sind einfach der Meinung, sie dürfen das, es ist sowieso im Internet, also darf ich das. Dann schüttelt es mich nur noch, wo ich dann frage, muss man das ertragen?
Und er sagt dann auch, das sind dann Leute, die die Infos vielleicht von Wikipedia haben oder irgendwie selbst eine Folge hören, die ein bisschen umschreiben und dann selbst was veröffentlichen. Also der geht auch jede Woche wirklich gegen mehrere Formate vor, eben weil sie teilweise auch Fakten streuen, die dann die Ermittlungen behindern. Ne? Die dann sagen, also er hat eben dieses Medikament bekommen und dann sagen die eben, ja, der hat da Drogen genommen und so und es ist halt nicht nachgewiesen, also keine Spur von Drogen wurden bei ihm gefunden. Ne, und dann kommen aber so Rückmeldungen, warum habt ihr das noch nicht rausgegeben, dass der auf Drogen war, wo dann auch die Polizei immer wieder behindert wird in ihrer Ermittlungsarbeit, auch wenn die natürlich jetzt 10 Jahre später nicht mehr brandaktuell läuft. Aber das ist ja auch ein bisschen die besondere Rolle dieses Ermittlers. Die sind auf der einen Seite angewiesen auf True Crime Formate, also die wollen natürlich Hinweise haben, die wollen, dass da vielleicht noch was ins Rollen kommt, dass auch 10 Jahre später vielleicht ihn jetzt jemand gesehen hat. Die gehen nämlich davon aus, dass er noch immer da in der Gegend irgendwo lebt. Aber auf der anderen Seite leiden sie und leidet auch die Mutter total darunter, die Mutter von dem Lars, was mit der Geschichte ihres Sohnes gemacht wird, wie dieser Fall erzählt wird, dass da Falschinfos drin sind, dass mit KI sein Gesicht nachgebaut wird und irgendwelche Geschichten erzählt, dass sie komplett die Kontrolle über diesen Fall auch verloren haben. Und für die Mutter war dann auch nur noch die Lösung, sie selbst geht nicht mehr in die Medien, das macht alles der Ermittler. Und die Mutter selbst konsumiert auch nichts mehr davon, einfach um sich selbst zu schützen und um nicht immer wieder und immer wieder da reinzugehen, immer wieder das hochzuholen. Und das ist ja gerade der Punkt, irgendwann hast du eben als Angehöriger oder als Opfer nicht mehr die Kontrolle über den Fall. Du wirst häufig nicht kontaktiert und dann wird deine Geschichte da immer und immer wieder erzählt, ohne dass du da einen Einfluss hast oder dass du Nein hättest sagen können. Und das löst natürlich ganz, ganz viel aus.
War das für dich auch ein Thema, als du jetzt deine Doku gemacht hast, selber zu schauen, okay, wie finde ich da vielleicht eine Balance, nicht zu skandalisierend zu sein, nicht selber Unwahrheiten zu erzählen, nicht selber zu retraumatisieren? Hast du dich damit auch beschäftigt? Weil du musstest ja so Fälle wie den von Lars Mittank auch erzählen, damit man versteht, was da passiert.
Es war ein Riesending und da habe ich mir und auch mit der Redaktion natürlich, haben wir uns immer wieder drüber Gedanken gemacht, weil du hast schon recht, in die Falle wollte ich halt selber nicht tappen, wenn ich kritisch über True Crime berichte. Und da kann es ja auch sein, und das sagen ja auch zum Beispiel Leute aus der Opferhilfe, allein die Anfrage an ein Opfer kann ja schon, ne? Stell dir vor, dir ist was passiert, dein Partner, deine Partnerin wurde ermordet und du kriegst da wöchentlich Anfragen zu dem Thema und kannst damit irgendwie gar nicht so richtig abschließen. Allein das kann ja schon in gewisser Form eine Grenzüberschreitung sein. Und ich fand es jetzt hier ganz gut gelöst, dass der Ermittler von Lars stark für diese Opferperspektive steht und für die Angehörigenperspektive. Aber natürlich war es für mich jetzt nie eine Frage, ob die Mutter nicht doch vor die Kamera treten will und so. Eben weil es darum geht, was auch so ein Dreh mit Leuten auslösen kann. Und manche sagen dann eben erstmal, ja, okay, lass uns einen Dreh machen. Und danach merken sie erst, okay, krass, das hat ganz viel wieder hochgeholt. Das hat mich total zurückgeworfen, hat mich, das muss man natürlich medizinisch erhärten, aber so ein Begriff Retraumatisierung, das kann natürlich eine Rolle spielen. Und das wollte ich mit dem Film nicht machen. Deshalb auch, und das war auch ein Punkt, den ich durchaus als kritische Nachfrage auch zum Film gehört habe, ey, warum habt ihr denn da nicht noch ein paar Opfer oder ein paar Angehörige drin? Und aber eben genau aus dem Grund, und das war eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, diesem Risiko will ich die Menschen nicht aussetzen, gerade wenn das was ist, was ich in dem Film so konkret kritisiere.
Du hast ganz vorhin schon mal gesagt, dass ein weiterer Kritikpunkt der Täterkult ist. Um darauf zu kommen, müssen wir darüber sprechen, dass du bei einem Live-Podcast gewesen bist. Was war das für eine Veranstaltung?
Eine Wahnsinnsveranstaltung auf jeden Fall. Also ich wusste ja jetzt, wie groß True Crime ist und dass das bei manchen Formaten Millionen Abrufe im Monat hat. Aber auch für das Kamerateam, das ich da war, die mit True Crime irgendwie gar keinen Bezug hatten, die einfach es völlig wahnsinnig fanden, wie vor einer Halle in Hamburg, die Barclays Arena, wie da einfach 10.000 Menschen zusammenkommen. Also so viel, dass du die nicht mal auf ein Drohnenbild vernünftig draufbekommen hast.
Das ist jetzt auch nicht übertrieben, ne?
Nee, das ist nicht übertrieben. Das ist tatsächlich die Gästezahl für diese Halle. Restlos ausverkauft, weit vorher. Ich habe am Ende auch nur noch so ein komisches VIP-Ticket mir holen können, weil so ein Run auf diese Veranstaltung war. Musst du dir mal vorstellen, 10.000 Leute, die da zusammenkommen. Es war von dem Podcast-Duo Weird Crimes eine Live-Show. Das heißt, die beiden sitzen auf der Bühne. Natürlich noch mit allerlei Geschehen drumherum, aber schlussendlich erzählen sie da einen Kriminalfall auf der Bühne. Das ist dann wirklich sehr, sehr spannend geworden. Die haben den Fall erzählt. Andere Netflix-Serie, ich weiß nicht, ob du Wild Wild Country kennst oder ob
Nein.
dir das auch mal vorgeschlagen wurde.
Kenn ich auch nicht.
Kennst du auch nicht. War auf jeden Fall auch relativ groß. Und da geht's um die Bhagwan-Bewegung, eine indische Gruppierung, die irgendwann in die USA gegangen ist und da auf dubiose Art und Weise eine ganze Region unter ihre Kontrolle gebracht hat. Die haben so ein kleines Dorf da überlaufen, haben da tausende Anhänger und Anhängerinnen in die Region gebracht und schlussendlich geht's weniger um den Guru, sondern es geht in diesem Fall, den die beiden vis-à-vis sind das und Ines Agnoli, den die beiden auf der Bühne erzählen, geht es um Sheila. Das ist die rechte Hand des Gurus, des Sexgurus, wie sie ihn nennen an dem Abend. Und um die Verbrechen, die sie sozusagen begangen hat. Sie wurde am Ende zu 10 Jahren Haft verurteilt in den USA. Und da waren verschiedenste Sachen dabei, dass sie Mordanschläge mit Giftspritze zum Beispiel, dafür wurde sie verurteilt, aber auch dafür, dass sie den größten Bioterroranschlag der US-Geschichte bis dahin mit initiiert hat. Da wurden einfach 750 Leute mit Salmonellen vergiftet, um die Leute bei der Wahl zu beeinflussen. Ganz viel passiert und sie erzählen den ganzen Fall, erzählen, dass sie verurteilt wurde und beenden dann den Abend mit einem Paukenschlag. Sie haben es angekündigt, dass natürlich jetzt noch was passieren muss. Und dann kommt einfach eine Frau auf die Bühne, die mit ihrem indisch-englischen Akzent sich als Sheila vorstellt. Und tatsächlich, es war die Täterin von damals, ein paar Jahrzehnte später, kommt sie vor 10.000 Leuten in Hamburg auf die Bühne und wird abgefeiert. Und das war für mich eine ganz skurrile Situation, da zu sitzen. Natürlich mit dem kritischen Blick drauf, zu gucken, was läuft hier eigentlich. Aber man hat schon gemerkt, man ist wie in so einem Bann in der Halle. Alle haben angefangen zu klatschen, zu johlen, konnten sie irgendwie nicht fassen, dass es die
echte
ist.
Das sind auch in deiner Doku so krasse Aufnahmen. Also ihr durftet ja selber dort nicht filmen, aber du hast dann über Instagram Aufnahmen von dem Abend noch geteilt. Und ich finde das total gruselig, ehrlich gesagt.
Wir machen jetzt alle mit. Ihr habt jetzt hier nämlich eine einmalige Chance auf eine Massenmeditation.
Ja, genau. Also um sich das vorzustellen, da ist eine ganze Halle, die johlt und ein Riesenapplaus. Übrigens keine Aufnahmen von mir, weil ich durfte natürlich keine da machen. Das sind Insta-Schnipsel von anderen, die das hochgeladen haben. Das mussten wir eben zeigen, um zu zeigen, wie die Stimmung in der Halle war. Und auch die Täterin selbst ist dann auf der Bühne. Da gab es jetzt nicht das kritische Interview, sondern sie wurde erstmal von beiden umarmt und geherzt. Und dann gab es ein Foto in der berühmten Mittelfingerpose von der Sheila. Und ne, dann kam halt so eine schöne Ladung Kuschelfragen. Ne? Und kannst du dich heute selber mehr lieben als früher? Ne? Früher hast du ja den Guru über alles gestellt. Ne? Bist du irgendwie mehr im Reinen mit dir selbst? Die konnte dann auch schön nochmal ihre Erzählungen da auf der Bühne verbreiten, ohne dass da eine kritische Frage zu den Taten kam. Und sie war nicht kurz da, sie war eine halbe Stunde oder länger da. Also das war wirklich unvorstellbar. Und sogar viele aus der, auch wenn man es in der Halle erstmal selbst nicht gemerkt hat, viele aus der Community von Weird Crimes haben danach auch auf Insta ihre Fassungslosigkeit ein bisschen geäußert. Die beiden haben das auch in dem Podcast nochmal aufgegriffen in der nächsten Folge und haben dann auch gesagt, ja, das ist vieles nicht gut gelaufen. Aber ich fand auch ehrlich gesagt die Entschuldigung oder die Rechtfertigung der beiden ziemlich dünn, wenn dann so Argumente kommen wie, ja, du weißt doch, mit alten Menschen, da kann ich nicht so kritisch sein. Dann hätte vorher die Frage einfach sein sollen, holt man eine Täterin tatsächlich auf die Bühne und gibt ihr im wahrsten Sinne des Wortes so eine verdammt große Bühne.
Konntest du mit den beiden Hosts, mit Visavi und Ines Agnoli, auch darüber sprechen?
Nee, kam nur Absagen, sowohl vorab, als ich noch gar nicht wusste, was sie überhaupt für einen Fall erzählen werden, als auch nach der Show, nicht mal direkt vom Management, kam nur über drei Ecken eine Absage, dass sie sich nicht dazu äußern wollen. Deswegen habe ich ihre Perspektive da leider nur einbauen können, über das, was sie selbst in ihrem Podcast sagen.
Ich meine, das ist ja jetzt ein sehr extremes Beispiel auch, aber siehst du so einen Täterkult auch in anderen True-Crime-Formaten oder ist das jetzt wirklich eine heftige Ausnahme?
Also ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Auch Weird Crimes hat natürlich nicht mit allen Folgen und immer und überall Täterkult betrieben. So darf man es auch nicht ausweiten. Aber ich glaube, punktuell und bei vielen Folgen ist das schon ein Problem, dass man zu viel über Täterinnen und Täter spricht und ihre Geschichte erzählt. Und das ist ja auch erwiesenermaßen so, dass wenn man ganz viel darüber spricht, dass Täter einen gewissen Kult irgendwann bekommen. Bonnie und Clyde vielleicht als Uraltbeispiel, ne? Die auch einen Haufen Zeug verbrochen haben und wo du heute aber auch dir starke T-Shirts kaufen kannst und die irgendwie so eine Art Kultfiguren geworden sind. Wir hatten schon Jeffrey Dahmer angesprochen. Auch von Sheila kriegst du Tassen und T-Shirts und so. Das haben natürlich nicht nur die True-Crime-Formate zu verantworten, das will ich auf keinen Fall sagen, aber natürlich ist das ein Teil des Problems vielleicht.
Jetzt ist es aber ja so, dass wir beide arbeiten im Journalismus und jede Überschrift ist immer auch Unterhaltung. Jede noch so ernsthafte Doku, jeder noch so seriöse Podcast will irgendwie auch unterhalten. Also natürlich machen wir uns darüber Gedanken, wenn wir jetzt zum Beispiel über diesen Podcast sprechen hier. Warum sollten Leute sich den anhören? Was interessiert sie? Das ist ja auch total wichtig, weil sonst würden wir niemanden erreichen mit unseren Nachrichten. Also das ist ja dann auch einfach der Punkt. Die Leute sollen zusehen, die Leute sollen lesen, die Leute sollen zuhören. Wo siehst du Grenzen? Sind die fließend?
Die sind auf alle Fälle fließend und ich glaube, die sind auch sehr stark, würde es gar nicht von Formaten abhängig machen, aber auch vom Fall abhängig. Ne? Es gibt natürlich Fälle, die auch ein bisschen lockerer erzählt werden können. Ich sag mal, der Kaufhauserpresser Dagobert oder so, der kann natürlich nochmal anders erzählt werden als der Zehnfachkiller und Vergewaltiger zum Beispiel. Und ich glaube, dass auch jeder Fall seine Berechtigung haben kann, erzählt zu werden, weil ja auch häufig eine gesellschaftliche Metaebene dahinter steht. Lass es Polizeiversagen sein oder lass es häusliche Gewalt sein oder so. Ne? An Fällen machen sich ja auch größere gesellschaftliche Missstände auf. Aber ich glaube, man muss ganz genau darauf achten und sich immer die Frage stellen, braucht es jetzt wirklich die blutrünstigste Aufmachung? Nur weil man meint, dass die besonders gut klickt. Und ich glaube, je krasser und je schwerwiegender und je mehr Opfer ein Fall hat, umso größer wird die Verantwortung, weil es eben keine Fiktion ist, sondern ein realer Fall und die Family damit konfrontiert wird. Ich glaube, du wirst da keine ganz klare Grenze ziehen können und ich finde auch, die allermeisten Fälle haben durchaus eine Berechtigung, erzählt zu werden. Die Frage ist nur, wie sie erzählt werden. Und ich glaube, wenn es dann anfängt, trotzdem auf so eine rumblödelnde Ebene und wir erzählen hier erst ein bisschen locker flockig, weil es ja ein Podcast und so, da muss man wirklich gucken, ob das dem Fall, den man an diesem Tag erzählt, ob das angemessen ist, ne? Also das so zusammenzubringen.
Du hast es vorhin schon mal erzählt, aber wie hast du diese Grenzen für dich in deinem Film jetzt abgesteckt?
Naja, ich selbst habe ja weitestgehend auf die Schilderung von Fällen auch verzichtet. Ich erzähle zwar die Geschichte von dem Lars Mittank, aber ich habe mich natürlich abgesprochen. Also jetzt mal im Fall Lars Mittank habe ich mich mit dem Ermittler abgesprochen, der indirekt auch für die Mutter gesprochen hat, dass da keine Falschinfos drin sind, dass alles, was erzählt wird, auch okay für die ist. Sonst hatte ich ja jetzt weniger diese ethisch-moralischen Dilemmata, weil ich nicht direkt den Fall erzählt habe, sondern vor allem darüber gesprochen habe, wie über den Fall erzählt wird. Genau.
In zweiter Instanz.
Ja, genau. Ja. Mit dem Blick von außen.
Und du hast jetzt in deiner Recherche mit verschiedenen Formaten gesprochen, unter anderem auch mit Zeitverbrechen, einem der größten True-Crime-Formate in Deutschland. Konntest du daraus jetzt ableiten, was Podcasts, aber vielleicht auch andere True-Crime-Formate beachten sollten, um möglichst wenig Schaden anzurichten?
Auf alle Fälle. Ich glaube, so ein bisschen so die groben Handlungsleitfaden könnte ich geben, auch weil ich ja mit der Opferhilfe zum Beispiel gesprochen habe, die auch nochmal ganz klar sagen, was man aus der Perspektive beachten sollte. Also Punkt 1, die Betroffenen, die Opfer und Angehörigen mit einbeziehen. Das ist natürlich mal leichter, mal schwieriger in puncto, erreicht man die überhaupt oder betrifft es vielleicht hunderte Leute, aber trotzdem zu versuchen, die mit ins Boot zu holen und sich Gedanken zu machen, wie geht es denen mit dieser Veröffentlichung, das immer im Hinterkopf zu haben. Auch zu fragen, ne, ob sie sich dazu äußern wollen, ob sie was beitragen wollen und dann aber auch zu respektieren, wenn bei einem Fall dann kommt, wir wollen nicht, dass ihr den Fall nochmal erzählt. Also wir wollen nicht nur nicht mitwirken, wir wollen auch den Fall abschließen. Und wenn man das dann ernst nimmt und wenn man seine Protagonistinnen und Protagonisten ernst nimmt, das dann auch zu respektieren und nicht zu sagen, jo, ist aber ein krasser Fall und der würde jetzt hier gut reinpassen und ich will den aber unbedingt erzählen, sondern eben daran auch zu denken, was das mit den Leuten macht. Weil gerade zum Beispiel, lass es eine kleine Ortschaft sein, da kannst du die Person auch Luisa M. nennen, aber jeder weiß natürlich, wer Luisa M. ist und dann wird so eine Familie das auch überhaupt nicht los, so eine Geschichte. Und da sozusagen mehr in Blick zu nehmen, was das mit denen macht. Das Dilemma an dem Ding ist, man kann das natürlich nicht jetzt an einem Label erkennen von einem Podcast. Also man weiß ja oftmals nicht, wie die arbeiten und so. Aber bei vielen hört man natürlich raus und gerade wenn sie davon erzählen, wie sie sich abgesprochen haben oder was sie für einen Kontakt hatten zu den Betroffenen, daran kann man ja zumindest schon erkennen, okay, die stecken da ein bisschen mehr Recherche rein und erzählen jetzt nicht einfach nur einen Wikipedia zusammengeklöppelten Text, der dann irgendwie diesen krassen Fall nochmal erzählt.
Hat das auch was für dich verändert? Du hast gesagt, man hört das schon so ein bisschen raus. Du als Podcast-Hörer schaust du jetzt mittlerweile anders auf das Format und hörst du deine liebsten Podcasts eigentlich noch?
Ja, auf jeden Fall schaue ich anders drauf. Ich habe seitdem, glaube ich, tatsächlich gar kein True Crime mehr gehört. Also ich könnte mir vorstellen, einige Formate noch zu hören, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel das, was ich eingangs erzählt habe, ne, also dass ich gerade die Podcasts dann irgendwann auch mochte, die dich so richtig reinholen, ne? Es war ein grauer Februarmorgen und der Mann trug eine schwarze Jacke, wie auch immer. Also weißt du, diese so richtig Storytelling-mäßigen, die dich so in die Szenerie reinholen. Die könnte ich jetzt nicht mehr hören mit einem guten Gefühl oder kann ich nicht mehr hören. Und wenn man da sich mal überlegt, erstmal ist es ja keine Fiktion, es ist nicht diese Geschichte, die man da versucht zu erzählen. Und dann ist ja auch die Frage, wo kommen denn aber die ganzen Infos her? Wo kriege ich denn all die Details, was das mit der Mutter gemacht hat und so, wenn ich vielleicht auch nicht mit denen spreche? Und dann sind es eben häufig natürlich auch Berichte aus der Boulevardpresse, die dann so Witwenschüttlermäßig vielleicht im Gebüsch gelauert haben, nachdem irgendeine Tat war, um irgendwie ein Foto oder eine Info zu kriegen. Und wenn solche Leute das machen oder solche Journalistinnen und Journalisten das machen, dann findet man das total verwerflich. Aber wenn das jetzt im True Crime Podcast spannend erzählt auf die Ohren kommt, dann ist das irgendwie eine coole Geschichtenerzählung. Da kann ich irgendwie nicht mehr mitgehen. Und ich glaube, wenn Fälle selbst recherchiert sind, wenn da erzählt wird, wie sie da gearbeitet haben, dann ist das die eine Sache. Aber wenn daraus dann wiederum fast eine fiktiv anmutende Geschichte entsteht mit möglichst vielen Details und was die Klassenkameraden über die Person gesagt haben und so, dann ist das, was ich mir heute nicht mehr anmachen würde.
Daniel Tautz, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke, Esther.
Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film von Daniel Tautz, True Crime, das Geschäft mit dem Mord, den finden Sie in der ARD Mediathek in der Sendung Exactly. In 2 Wochen hören Sie dann an dieser Stelle wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann. Bis dahin haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Ganz andere spannende Recherchen bekommen Sie nämlich bei unseren KollegInnen von ARD Crime Time. Sie beschäftigen sich aktuell mit dem Femizid an Kassia H. Kassias Name ist im Frühjahr 2023 in vielen Medien präsent. Ihre Leiche wird im April vergangenen Jahres in Niedersachsen nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt gefunden. Sie wurde Opfer eines Verbrechens. Die 19-Jährige galt wochenlang als vermisst. Freunde und Familie suchten nach der jungen Frau. Sie war verliebt, wollte mit ihrem Freund einen Kurzurlaub verbringen. Und er ist es, der von Anfang an unter Verdacht steht, etwas mit dem Verschwinden Kassias zu tun zu haben. Denn die Beziehung der beiden ist kompliziert. Er ist verheiratet und Vater von 3 Kindern. Sie träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Doch die Ermittler stecken fest. Kassias Freund ist nichts nachzuweisen, bis die Ermittler Unterstützung durch ein Team von Geoinformatikern bekommen. Sie werten die Fahrdaten des Fahrzeugs von Kassias Freund aus. So kommen die Ermittler ihm nach kriminalistischer Kleinstarbeit auf die Spur und finden heraus, warum sie ermordet wurde. Die neue Folge von ARD Crime Time finden Sie in der ARD Audiothek und den Link dahin direkt in unseren Shownotes. Und wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt oder Sie Kritik haben, dann freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen. Schreiben Sie uns gern eine Mail an investigativ@mdr.de oder lassen Sie uns eine Bewertung auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform da. Das hilft uns, noch mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.